Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Willkommen. Wie frei ist die Forschung an Universitäten, wenn sie von Wirtschaftsunternehmen gesponsert wird, Kooperationen mit ihnen eingeht? Die Frage haben wir hier bei Campus und Karriere immer wieder gestellt und heute tun wir es wieder. Aktueller Anlass ist die Technische Universität München. Es gibt Zweifel an der Unabhängigkeit ihres Ethikinstituts, das sie von Facebook mitfinanzieren lässt. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute bei uns um eine Studie der Universität Köln, wonach das schulische Umfeld einen Einfluss darauf hat, ob Jugendliche mit Migrationshintergrund sich als Deutsche fühlen oder nicht. Die TU München ist eine der Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Sie präsentiert sich nach außen hin gerne als unternehmerische Hochschule. Hier blühen die Forschungsprojekte und auch die Start-up-Szene gedeiht. Was ebenfalls gut zu laufen scheint, ist die Kooperation mit großen Wirtschaftsunternehmen, etwa dem Software-Giganten SAP. Der hat gerade angekündigt, ein Forschungszentrum für 700 IT-Forscher und Forscherinnen zu bauen, direkt auf dem TU-Campus. Ja, und auch Facebook hat schon Anfang des Jahres vor Aufsehen gesorgt. Es kofinanziert ein Ethikinstitut an der TU für künstliche Intelligenz und das, so der offizielle Sprech, ohne irgendwelche Auflage und Erwartungen. Dass das wirklich so ist, daran kann man zweifeln, vor allem seit der Vertrag, der zu diesem Sponsoring gehört, durchgestochen wurde. Er liegt der Süddeutschen Zeitung und auch unserem Bayern-Korrespondenten Tobias Krone vor. Herr Krone, was genau steht in dem Vertrag, der ja eigentlich keinerlei Einflussnahme auf die Forschung haben sollte?
Ja, in dem Vertrag, der genauer eine schriftliche Vereinbarung über die Schenkung dieser 7,5 Millionen Dollar ist für dieses Institut, da stehen vor allem zwei interessante Sachen drin. Zum einen, die Geldsumme fließt nicht als Gesamtsumme, sondern in Jahreshäppchen von 1,5 Millionen Dollar und das dann über 5 Jahre. Und das entscheidet dann Facebook immer am 30. November eines jeden Jahres nach dem Gutdünken des Unternehmens, fließt also immer jeweils das Geld. Man kann es so lesen, dass die TU das Geld nicht einklagen kann und dass Facebook jederzeit auch mal nicht zahlen kann. Ein pikantes Detail bei der Sache, die Süddeutsche Zeitung, die das als erstes veröffentlicht hat, die hat nachgefragt bei der TU, habt ihr eigentlich schon die 7,5 Millionen Euro überwiesen bekommen und zunächst die Antwort gekriegt, ja, ja, die haben wir gleich bekommen. Inzwischen sagt die TU, nein, nein, die Regelung sieht eine Zahlung in diesen jährlichen Schritten von 1,5 Millionen Euro vor. Und dann gibt es noch ein anderes interessantes Detail. Ein Punkt lässt sich nämlich so lesen, dass wenn sich an der Leitung des Instituts etwas ändern sollte, dann müsse Facebook schriftlich zustimmen. Bisher sitzt der unternehmensfreundliche Wirtschaftsethiker Christoph Lüttke an der Spitze dieses Instituts und das Bayerische Ministerium für Wissenschaft sagt jetzt aber, das so zu lesen, als habe Facebook da Mitspracherecht beim Personal, das sei abwegig.
Heißt das denn letztlich, dass Facebook mitbestimmt bei der Erforschung der Ethik im Digitalen? Also könnte man das so zusammenfassen?
Ja, das ist zumindest die große Sorge von Kritikern, wie zum Beispiel dem Volkswirtschaftler von der Hochschule Aalen, Christian Kreis.
Das ist schon eine relativ starke Einflussnahme, eine indirekte Einflussnahme auf die Inhalte, insofern als wenn die Inhalte nicht genehm sind, dann sofort die Mittel eingestellt werden können. Und dadurch überlegt sich eben ein Forscher sicher zweimal, ob er was Unangenehmes zu Facebook sagen wird.
Also ganz nach dem Prinzip, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Zumindest der Vertrag lässt starke Schlüsse dahin zu.
Was sagt denn das nun betroffene Ethikinstitut selbst dazu?
Der Institutsleiter Christoph Lüttke wehrt sich gegen diese Vermutungen. Es bleibe dabei, Facebook bestimme nicht inhaltlich mit, auch nicht beim Personal. Er sagt, auch kritische Forscher würden im Institut mitarbeiten, also auch Forscher, die sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber sozialen Medien geäußert hätten. Und auch die Finanzierung in Tranchen, die sei gar nicht so wirklich der Rede wert.
Wie üblich bei diesen Zuwendungen, und zwar sowohl, ob die von einem privaten Geldgeber kommen oder von einem öffentlichen Geldgeber, wird das Geld, wenn die Laufzeit über mehrere Jahre ist, wird es in Tranchen überwiesen. Das ist etwas ganz Normales und das ist absolut überall üblich.
Und daran würde ich sagen, stimmt zum einen, dass Drittmittelgeber, also private Firmen, oft nur jahresweise zum Beispiel Promotionsstellen sponsern und dann immer wieder das neu evaluieren. Aber bei öffentlichen Projektförderungen ist es meist anders. Da vereinbaren Uni und Fördergesellschaft die Summe und einen Forschungsplan am Anfang und danach dürfen Gelder jeweils abgerufen werden nach Bedarf. Inhaltliche Zwischenchecks sind da unüblich.
Man muss abwarten, wie sich das darstellen wird. Ist denn der Fall von Facebook an der TU München ein Sonderfall?
Ja, also besonders ist natürlich vor allen Dingen dieses ambivalente Image von Facebook, das ja mit dem Ethikzentrum sich da auch das Image ein bisschen aufpolieren könnte, möglicherweise. Und natürlich auch dieses Sponsoring an dieser renommierten Uni, die aber grundsätzlich auch offen ist gegenüber vielen Unternehmen, die da auch kooperieren mit der TU München. Und hier wurde natürlich auch jetzt mal ein Vertrag geleakt. Insgesamt ist das aber das Hauptproblem, dass deutschlandweit Verträge in der Regel geheim bleiben und man deshalb gar nicht so weiß, wie besonders dieser Fall jetzt ist.
Die TUM feiert jetzt gerade ja auch eine langfristige Forschungskooperation mit dem Software-Giganten SAP. Muss man sich da auch Sorgen machen um die Forschungsfreiheit?
Ja, das würde ich jetzt erstmal pauschal nicht sagen. Zunächst muss man mal feststellen, das ist ein Meilenstein, sagt das die TU, und das würde ich auch so einschätzen. Da kommen mal schnell 700 zusätzliche Forscherinnen und Forscher an den TU-Campus im Norden von München. Die forschen da in einem großen Kooperationszentrum zu künstlicher Intelligenz, zu Cloud Computing, zu Mobilität, zu maschinellem Lernen. Wie genau sich das dann gestaltet und wie sehr die jeweiligen Partner da ihre Profite abschöpfen, also die Uni ihre Erkenntnisgewinne und natürlich auch Veröffentlichungen, die dann wirklich der ganzen Welt zur Verfügung stehen, beziehungsweise natürlich SAP, die da ganz stark natürlich sicherlich auch ein Interesse haben an Wissen für das Unternehmen. Das wird sich halt jetzt noch zeigen.
Tobias Krone aus München, vielen Dank. Verträge der Münchner TU sind geleakt worden. Offenbar ist das von Facebook gesponserte Ethikinstitut für künstliche Intelligenz doch nicht so unabhängig, wie immer behauptet. Vor einem Jahr hob die Regierung in Saudi-Arabien das Fahrverbot für Frauen auf. Jetzt gerade Anfang Dezember wurde die Geschlechtertrennung offiziell in Restaurants beendet und die sogenannten Familien- und Single-Abteilung abgeschafft. Bei der Bildung bleibt alles beim Alten, oder?
Campus und Karriere. International.
Nach den ersten Signalen der Öffnung träumen Frauen in Saudi-Arabien davon, mehr Chancen der Teilhabe zu bekommen. Die Regierung will sie gezielter fördern, doch bis zur Gleichberechtigung ist noch ein langer Weg. An den öffentlichen Universitäten in Saudi-Arabien studieren Männer und Frauen am selben Fachbereich zwar, allerdings immer noch getrennt. Und daneben gibt es natürlich auch einige reine Frauenuniversitäten. Die größte mit fast 40.000 Studentinnen ist die Princess Noura Universität in Riad. An François Weber hat sie besucht und sich angeschaut, was dort unter Frauenförderung verstanden wird.
Hi, welcome to Saudi Arabia. So my name is Noura Al-Bishri. I'm an assistant.
Hallo, willkommen in Saudi-Arabien. Ich heiße Noura Al-Bishri und bin Dozentin für internationales Business Management. Ich bin so dankbar, dass ich Teil des Wandels bin, der zurzeit in Saudi-Arabien stattfindet. Ich fühle mich morgens so motiviert, hierher in diese großartige Infrastruktur zu kommen und junge saudische Führungspersönlichkeiten zu unterrichten. Ich sage Ihnen immer wieder, ihr seid mein Brennstoff. Ihr habt so viele Ideen. Mit Ihnen jeden Tag zusammen zu sein, ist großartig.
Amazing.
Ich bin Nadim Ribdi, Taliba, Qasim Qanun, in der Anliba.
Ich bin Dima Al-Ribdi, Jurastudentin im Abschlussjahr und Vertreterin im Studentinnenrat. Ich schätze mich wirklich sehr glücklich, weil ich an dieser Universität studieren kann. An der Spitze stehen hier mächtige Frauen. Sie eröffnen uns viele Möglichkeiten. Wir werden von ihnen und auch von der Regierung unterstützt. Daher bin ich eine der Frauen in Saudi-Arabien, die viel Glück haben.
Dozentinnen und Studentinnen der Princess Nura Universität in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad scheinen sich gegenseitig sehr zu schätzen. Und sie schätzen die Möglichkeiten, die ihnen ihre 2008 aus verschiedenen Instituten hervorgegangene Universität bietet. 39.000 Frauen studieren hier. 2011 wurde ein riesiger neuer Campus eröffnet. Nur in wenigen Bereichen sind Männer zugelassen. Der Raum, in dem eine Gruppe von Studentinnen und Dozentinnen des Business College zusammensitzt, ist erst vor kurzem eingeweiht worden. An der Wand ein Leuchtstreifen, auf dem die aktuellen Kurse der Börse in Riad durchlaufen. In to learn, out to lead. Kommen, um zu lernen, hinausgehen, um zu führen. So lautet das Motto der Universität. Und Dekanin Rada Al-Arifi betont, dass es nicht nur um Wissensvermittlung geht.
Princess Nura at whole and in CBA that we not just academically.
An der Princess Nura Universität und unserem College versuchen wir nicht nur akademische Exzellenz zu liefern, sondern unseren Studentinnen unterschiedliche Erfahrungen zu bieten. Sie können Sport treiben, sich ehrenamtlich engagieren, zahlreiche Workshops besuchen. Wir sehen die ganze Persönlichkeit der Studentin und wollen ihr verschiedene Einblicke ermöglichen.
Zu diesen Einblicken gehört auch der frühe Einstieg in die Berufswelt. In Pflichtpraktika arbeiten die jungen Frauen dann durchaus mit Männern zusammen, da es kaum noch geschlechtergetrennte Büros in Saudi-Arabien gibt. Eine Benachteiligung spürt Studentin Rosa nicht in ihrem Arbeitsumfeld, im Gegenteil.
Wir wurden von Führungspersönlichkeiten unterrichtet. Diese Frauen leiten die größte Frauenuniversität der Welt. Das hat sich auf uns ausgewirkt, sodass Männer einräumen müssen, dass wir besser sind als gedacht. Früher war die Arbeitswelt vielleicht männerdominiert, aber das ist jetzt nicht mehr so.
Allerdings lag 2019 der Frauenanteil unter den Erwerbstätigen in Saudi-Arabien laut Weltbank nur bei 16%. Im weltweiten Durchschnitt sind es 41%. Das soll sich nun auch nach dem Willen des Königshauses ändern und dazu sollen Prestigeeinrichtungen wie die Princess Nura Universität beitragen. Die Universität bietet neben Wohnheimen auf dem Campus eine der modernsten Bibliotheken der Welt und eine eigene Fahrschule für Frauen. Außerdem gibt es ein Taschengeld für die Studentinnen. Kein Wunder, dass sie ihre Verbundenheit zur Regierung betonen und besonders Kronprinz Mohammed bin Salman loben. Für sie ist er Träger des Wandels. Sie sehen sich als Teil seiner Vision 2030, mit der das Königreich modernisiert und die Privatwirtschaft gefördert werden soll. Dass der Kronprinz Frauenrechtsaktivistinnen inhaftieren und foltern ließ, ist hier kein Thema, auch die Einschränkung der Meinungsfreiheit nicht. Stattdessen zeigen die Studentinnen Dankbarkeit und Staatstreue, gepaart mit dem Willen, traditionelle Männerwelten zu erobern. Studentin Rada hat entschieden, ihre Anstellung bei einer staatlichen Behörde zu verlängern.
In einem Start-up hätte ich vielleicht mehr gelernt, aber weil die saudische Regierung meine ganze Ausbildung von A bis Z finanziert hat, möchte ich etwas zurückgeben von meinem Wissen und meiner Expertise. Viele Menschen denken, saudische Frauen dürften nur mit Frauen zusammenarbeiten. Das stimmt nicht. Wir tun Dinge jenseits der Schublade, in die uns Leute stecken wollen.
Out of the box that people shape us in.
Seit Jahren ändert sich nichts. Schüler mit Migrationshintergrund gehen sehr viel seltener zum Gymnasium als Kinder ohne Migrationshintergrund. Und das hat natürlich weitreichende Folgen für die Bildungs- und Karrierewege. Natürlich können Schüler ohne Fachabitur oder Abitur diese Schulabschlüsse später nachholen und studieren. Sie können aber auch nach einer beruflichen Ausbildung ohne Studium Karriere machen. Es wird nur deutlich schwieriger. Doch das schulische Umfeld beeinflusst nicht nur den beruflichen Lebensweg. Es beeinflusst auch, wie sehr sich Jugendliche mit Migrationshintergrund als Deutsche fühlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Köln. Mitautor ist Professor Clemens Kronenberg vom Institut für Soziologie und Sozialpsychologie jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Jahn.
Herr Kronenberg, inwiefern, das müssen Sie uns erklären, beeinflusst die Schule, ob sich Schüler als Deutsche fühlen?
Generell ist es so, dass gerade in der weiterführenden Schule im Jugendalter Jugendliche natürlich ihre Identität erst ausbilden, da ganz stark auch sozialen Einflüssen unterliegen, also nicht nur vom Elternhaus, sondern gerade auch von den Lehrern, von der Institutionsschule, aber auch von ihren Mitschülerinnen. Und man kann eben nachweisen, dass die Schule, die die Jugendlichen besuchen, stark mit beeinflusst, wie stark sie sich als Deutsche fühlen.
Warum ist das so?
Also wir haben uns 144 Schulen angeschaut in Deutschland und da gibt es nun Gegenden, in denen die Gymnasien relativ wenig ethnische Vielfalt aufweisen. Und die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die es in den Gegenden dennoch schaffen, aufs Gymnasium zu gehen, die unterscheiden sich eben stark, auch in ihrer eigenen Wahrnehmung, von Jugendlichen, die auch Migrationshintergrund haben. Und wir können zeigen, dass die dann plötzlich, ein Teil von denen zumindest, eine starke Tendenz hat, sich sehr stark als Deutsche zu fühlen, weil sie eben auf diese Gymnasien gehen, was andere Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Gegenden nicht tun. Ein Grund ist sicherlich, dass man sich als anders erlebt und dass auch das natürlich eine attraktive Identität ist, insofern als man selber erfolgreich ist, man selber hat es geschafft aufs Gymnasium und das gibt es erstmal die Möglichkeit, eine positive Identität zu entwickeln, wenn man denn als Deutscher akzeptiert wird. Und da sind wir bei dem Zweiten, man muss sagen, dass diese Schulen natürlich dann eher auch nach wie vor Schulen sind, in denen so eine deutsche Leitkultur verankert ist. Und das heißt, dass man sich vielleicht auch unter sozialem Druck fühlt, stärker sich deutsch zu verhalten oder als das, was als deutsch gilt. Und da finden wir interessanterweise nämlich, dass die Schülerinnen und Schüler auch eher befreundet sind mit Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, wenn sie sich sehr stark als Deutsche fühlen und dann wahrscheinlich auch geben. Also auch gerade für die soziale Akzeptanz unter Mitschülern scheint es auf diesen Gymnasien durchaus relevant zu sein, wie stark man sich als Deutscher fühlt.
Jetzt muss man natürlich ganz kurz mal über die Zahlenverhältnisse sprechen. Was heißt denn wenige Schüler in einer Klasse mit Migrationshintergrund? Vielleicht haben sie dann gar keine andere Chance, als sich deutsche Mitschüler als Freunde zu suchen.
Das variiert von Schule zu Schule.
Aber wenig heißt dann wie viel? Also ein Schüler mit Migrationshintergrund oder fünf oder?
Also sagen wir sieben oder acht oder zehn. Also es variiert von Schule zu Schule, aber es ist nicht so, dass es so wenige sind, dass man gar eine Gelegenheit hätte, auch nur eigenethnische Freundschaften zu haben. Aber das Zentrale ist eben, dass es in anderen Gegenden anders ist. Ja, wir finden sowohl auf anderen Schulformen als auch in Gegenden mit stärkerer Bildungsgleichheit, wo es einfach der Normalfall ist, auch auf den Gymnasien mehr Kinder mit Migrationshintergrund zu haben, dass dort diese starke Identifikation als Deutscher, dieses Deutschsein einfach nicht mehr so eine relevante Frage ist. Da gibt es keinen besonderen starken Impuls, sich sehr als Deutscher zu fühlen. Und diese Gefühle sind auch weniger wichtig für die Freundschaften.
Jetzt sind aber Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund ja keine homogene Gruppe, sondern setzt sich aus vielen verschiedenen Ethnien zusammen. Identifiziert sich denn dann jeder mit einem anderen kulturellen Hintergrund oder alle zusammen als Nicht-Deutsche? Oder wie ist das dann in diesen Klassen?
Also wir haben uns die nationale Seite der Identifikation angeschaut. Häufig, das ist eigentlich der Normalfall, haben aber auch Jugendliche mit Migrationshintergrund eben zwei Identitäten, leben sozusagen gerade im Dazwischen. Aber das sozusagen war nicht so sehr der Fokus unserer Studie. Interessant ist aber doch, dass einfach in Gegenden, in denen das ein Normalfall ist, dass sie auf das Gymnasium gehen, es scheinbar nicht so wichtig ist, die Frage des Deutschseins. Ja, die sind sozusagen, was ethnische Vielfalt angeht, im Normalmodus. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass Jugendliche auf diesen Schulen weniger stärker sich auch unter Druck fühlen, sich besonders Deutsch geben zu müssen.
Sie sprechen jetzt von dem Druck. Ist es von den Kindern auch so geäußert worden, dass sie sich unter Druck fühlen? Dass es sich
das können wir nicht unterscheiden, inwiefern das sozusagen eine gewünschte Übernahme der Identität ist oder man das eher als Druck empfindet. Aber es gibt ganz wichtige Unterschiede je nach Religionszugehörigkeit. Es ist nämlich so, dass dieser verstärkte Versuch, deutsch zu sein und als Deutsch sozusagen auch sozial akzeptiert zu werden, dass sich das nicht bei muslimischen Jugendlichen findet. dass selbst an diesen Gymnasien, in diesen Gegenden, in denen eigentlich die Gymnasiasten mit Migrationshintergrund eher einen Anreiz haben, sich als Deutsch zu sehen, dass das bei Muslimischen auch da eher unterbleibt. Und ein Grund könnte sein, dafür gibt es viele Hinweise in der Forschung, dass für muslimische Jugendliche es einfach sehr viel schwieriger ist, von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert zu werden als Teil der deutschen Nation, gerade weil die deutsche Nation ja auch so eine ja stark ethnisch definierte Nation ist.
Sie sagen, es ist schwieriger für die Jugendlichen, sich akzeptiert zu fühlen. Könnte man es auch andersrum drehen? Sie wollen sich möglicherweise gar nicht so fühlen?
Da gibt es natürlich einen Prozess, so Rückwirkungen hin und her. Es gibt starke, auch experimentelle Evidenz dafür, dass es Diskriminierung insbesondere von muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gibt, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch auf dem Wohnungsmarkt. Und insofern, man sieht es auch in der Diskussion um Leitkultur und Kopftuchverbot, dass sich muslimische Jugendliche viel stärker dem ausgesetzt sehen, was man auch Othering nennt in der Literatur, also dass sie als andersartig, als fremd konstruiert werden von der Mehrheitsgesellschaft. Und insofern kann gut sein, dass eine geringere Bereitschaft sich ausbildet, nachdem man diese Ablehnungen erfahren hat.
Welche Konsequenzen ziehen Sie aus Ihren Studienergebnissen für die Schulformen, möglicherweise auch für die Zusammensetzung von Klassen? Das könnte man ja je nachdem auch steuern.
Also erstmal ist es wichtig, dass man eben davon weggeht, das deutsche Bildungssystem einfach sehr pauschalisierend nur zu kritisieren für seinen Umgang mit ethnischer Vielfalt. Viel wichtiger ist, dass man wirklich genau hinschaut, lokal, auch in konkreten Schulen. Wie ist das Klima? Gibt es sowas wie Alltagsrassismus im schulischen Bereich? Und ist der mehr oder weniger stark ausgeprägt? Wovon hängt das ab? Und wir können eben zeigen, dass das Ausmaß der Teilhabe am Gymnasium ein wichtiger Faktor ist. Und es gibt generell natürlich politische Gründe, warum man befürworten kann, dass mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund auch das Gymnasium besuchen. Und wir zeigen praktisch, dass das auch noch einen zusätzlich positiven Effekt hätte. Nämlich, dass es wahrscheinlich so ist, dass damit ethnische Vielfalt auch in diesen Institutionen zur Normalität noch stärker wird. Was dann bedeuten kann, dass einfach diese Frage des Deutschseins etwas in den Hintergrund tritt. Und man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich so, dass ein erfolgreiches Zusammenleben in ethnischer Vielfalt nicht verlangt, dass sich alle gleichermaßen stark sehr als Deutsche fühlen, sondern dass ein Stück weit auch diese Frage in den Hintergrund treten kann. Und das wird eben eher möglich, wenn es eine breitere Teilhabe gibt, auch auf dem Gymnasium.
Professor Clemens Kroneberg vom Institut für Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Köln über seine Studie, der zufolge das schulische Umfeld beeinflusst, ob sich Jugendliche mit Migrationshintergrund als Deutsche fühlen oder nicht. Ein duales Studium, das auch praktische Ausbildungsphasen vorschreibt, erleichtert den direkten Berufseinstieg. Die Wahrscheinlichkeit für eine Beschäftigung liegt in den ersten Jahren nach Studienabschluss 4 Prozentpunkte höher als nach einem Universitätsstudium. Das ergab heute eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. In Deutschland studieren mittlerweile übrigens mehr als 100.000 junge Menschen in einem dualen Studiengang. Vor 15 Jahren wäre es noch die Hälfte gewesen. Mensch, Mutter, Faking Hitler und Dolly Partons Amerika, das sind die Podcasts des Jahres 2019. Und darum geht es gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Ich verabschiede mich, hier war Thekla Jan.